Heute in CT Uplink sprechen wir über drei Themen. Zum einen stellen wir die neue Linux-Distribution Vanilla OS vor, die ist besonders schick, einsteigerfreundlich und hat so ein paar besondere Kniffe. Es geht um Betrugsmaschen im Internet, wie da Käufer, aber auch Verkäufer von Betrügern ausgetrickst werden. Und es geht um moderne VPNs, Peer-to-Peer-VPNs, aber auch Lösungen für Smartphone. Bis gleich. CT Uplink. Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich bin heute hier im Uplink-Studio, um mit meinem Kollegen Niklas Dierking über das Linux, über die Linux-Distribution Vanilla OS zu sprechen. Hallo Niklas.
Hallo, moin, dankeschön für die Einladung.
Ja, du hast für CT Vanilla OS getestet.
Genau.
Das klingt ja so ein bisschen wie so diese Vanilla Android Version, die besonders clean, besonders so pur gehalten sind sozusagen. Mhm. Ist das der Grund für den Namen? Ist das ähnlich?
Bei Vanilla OS bezieht sich das in erster Linie auf den Desktop, genau, also auf die Benutzererfahrung. Die liefert nämlich den unveränderten GNOME-Desktop aus, so ähnlich wie das zum Beispiel auch Fedora Linux macht, also ohne irgendwelche großen Modifikationen oder so. Zum Beispiel Ubuntu, die passen ja den GNOME-Desktop immer ein bisschen an. Und Vanilla OS basiert zwar auf Ubuntu, aber die drehen deren Änderungen so zurück, dass man eigentlich die unveränderte GNOME-Experience bekommt, genau.
Genau, wir haben auch einen Screenshot mal vorbereitet, der ist, ich weiß nicht, ob wir den kurz einblenden können, Ralf, unser Producer. Ja, danke, genau. Also ich weiß nicht, der hat jetzt so einen Rahmen, man sieht es nicht so genau, aber zumindest für die Zuschauer einmal so einen Eindruck. Für die Zuhörer würde ich es kurz sagen, also man hat hier im Prinzip wirklich ich finde es sehr clean, sehr schicke Oberfläche, wirkt so ein bisschen auch so wie früher bei den iPads, so relativ ja reduziert, runde, viel abgerundet. Unten so ein Dock, wie man es ja auch kennt von Mac oder eben von GNOME. Mhm.
Und das ist jetzt erstmal ein unverändertes GNOME 43, wie es auch in vielen anderen Distributionen aussieht, die das auch unverändert ausliefern.
Genau, aber trotzdem ist das jetzt schon mal, also wenn man Ubuntu benutzt oder so, wird man den Unterschied auf jeden Fall sehen und also sehr reduziert. Also ich finde auch sehr schick. Das ist aber dann, wie du sagst, gar nicht so unbedingt das Besonderste. Das Besonderste, besondere Sachen sind eigentlich andere. Ich habe es im Intro schon gesagt, ein unveränderliches Dateisystem. Du hast es im Artikel kugelsicheres Dateisystem genannt. Was ist denn damit gemeint?
Genau. Na, wenn man erstmal nur hört, okay, da ist jetzt eine neue Distribution, die baut auf Ubuntu auf, die liefert einen GNOME-Desktop aus. Das ist wirklich eigentlich gar nicht das Spannende an der Distribution, ne? Das ist dann, gefällt vielleicht erstmal GNOME-Liebhabern. Aber das wirklich Interessante ist eigentlich, dass diese Distribution oder das Entwicklerteam, die haben sich zwei Kernziele gesetzt, zwei Kernprinzipien, die da ganz groß geschrieben werden. Und das eine ist die sogenannte Immutability, also Unveränderlichkeit der Systempartition, und das andere nennen die Atomizität. Das heißt, dass zum Beispiel Updates entweder nur ganz oder gar nicht passieren. Und das sind, da haben die diverse Tools eingebaut, die dafür sorgen. Und deswegen funktioniert die Distribution ein bisschen anders als jetzt ein typisches Ubuntu.
Und was hat das für mich als Nutzer für Auswirkungen?
Genau, also das Erste, fangen wir mal mit der Unveränderlichkeit an, mit der Immutability. Ich kann jetzt zum Beispiel da nicht einfach hergehen, ein Terminal aufmachen und via apt-Paketmanager da Software installieren. Das funktioniert erstmal so nicht. Es wird eigentlich das Basissystem, das wird halt ganz bewusst sehr schmal gehalten eigentlich, ne? Das soll dann halt vorbeugen, dass das soll halt stabiler dadurch laufen, das soll sicherer sein, soll weniger leicht zu irgendwelchen Misskonfigurationen kommen können. Und wenn ich jetzt aber Software installieren will, dann raten die Entwickler eigentlich in erster Linie dazu, dass ich das als Flatpak zum Beispiel mache. Das ist ja so ein relativ beliebtes Containerformat. Das funktioniert dann einfach, indem ich da zum Beispiel GNOME Software aufmache, habe dann da eine Liste von Apps und so, kann danach suchen, und die laufen dann halt in einer Sandbox, sind also in gewisser Weise ein Stück weit vom System isoliert und knallen das jetzt nicht irgendwie voll mit irgendwelchen Bibliotheken, Abhängigkeiten und so weiter.
Und das ist auch dann das Besondere am Paketmanagement. Also wie funktioniert das?
Naja, also wie gesagt, wenn ich jetzt erstmal eine grafische Anwendung habe, meinetwegen, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Media Player oder so installieren, dann ist erstmal Flatpak die erste Wahl. Es gibt auch noch App-Images, das, wo auch schon alle Abhängigkeiten mit im Paket stecken und so weiter, das wäre ja so die zweite Wahl. Aber es kann ja jetzt zum Beispiel sein, dass sich meine begehrte Anwendung, entweder liegt die vielleicht gar nicht als Flatpak vor, also ich finde die zum Beispiel gar nicht in GNOME Software, ich finde die gar nicht irgendwo im FlatHub, also im größten FlatHub Repository, dann genau kann ich zum Paketmanager APX greifen. APX, da hört man schon, okay, da ist vielleicht irgendwie so eine gewisse Verwandtschaft zu apt, genau, was jetzt so der Standard Ubuntu Debian Paketmanager ist, aber der funktioniert nochmal ganz anders, und zwar, wenn ich jetzt mit APX eine, zum Beispiel ein Kommandozeilentool installiere, dann wird das eigentlich gar nicht auf dem eigentlichen System installiert, sondern in einem Container. Ne? Also APX nutzt da so diverse Projekte, die es schon ein bisschen länger gibt, zum Beispiel DistroBox, um halt so verwaltete Betriebssysteme Container zu erzeugen. Eigentlich ist das im Prinzip am Ende ein Podman-Container, was quasi ein bisschen das Docker-Äquivalent aus der aus der Red Hat-Welt sozusagen ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt APX install, meinetwegen HTOP, ein Ressourcenmonitor, dann läuft der eigentlich in einem Ubuntu-Podman-Container, wird aber trotzdem in gewisser Art und Weise in das System integriert. Ne? Also zum Beispiel bei allen Anwendungen, die ich jetzt in diese verwalteten Betriebssystem-Container installiere, da wird zum Beispiel das mein Home-Verzeichnis reingemappt, damit ich auch mit Dateien arbeiten kann. Und es wird zum Beispiel auch so eine .desktop-Datei erzeugt, ne? Dass ich zum Beispiel im GNOME-Anwendungsraster oder da unten in dieser Taskleiste, die du vorhin eingeblendet hast, dass ich das da auch darüber einfach starten kann. Genau.
Das klingt aber eigentlich für einen Einsteiger erstmal ein bisschen kompliziert, oder?
Das klingt erstmal relativ kompliziert, wobei ich finde, dass dieser, also ne, weil das konnte ich jetzt im Prinzip auch schon vorher machen. Ne? Ich kann mir jetzt zum Beispiel auch Podman und DistroBox auf einem Standard Ubuntu installieren, kann auch da verwaltete Betriebssystemcontainer einrichten. Aber ich finde, durch diesen APX-Paketmanager, da wird einem eigentlich, ich sag mal, viel Arbeit abgenommen. Ne? Dadurch, dass halt die Anwendungen dann ins System integriert werden und so weiter. Und ich kann halt wirklich sehr leicht mit einer Handvoll Befehlen irgendwie direkt 3, 4 verschiedene Container anschieben. Und wie gesagt, APX ist dabei halt auch ein wahres Multitalent eigentlich. Ne? Der zapft jetzt nicht nur die Ubuntu-Repositories an, sondern wenn ich zum Beispiel einen Flag setze, --dnf, dann setzt er zum Beispiel einen Fedora-Container auf und installiert dann mit dem DNF-Paketmanager zum Beispiel Software aus den Fedora-Repositories. Und dann habe ich auch noch, was mir die Arbeit auch noch ein bisschen erleichtert, das sogenannte Vanilla Control Center. Da habe ich dann nochmal einen Überblick über alle meine verwalteten Container, über die Anwendung, wo ist was, in welchem Container. Ne? Wenn ich das jetzt alles manuell machen würde, dann, ich glaube, könnte im Container-Chaos vielleicht schon mal die ein oder andere Anwendung verloren gehen. Das passiert da nicht so leicht.
Du hast auch so ein kleines Video gemacht. Wollen wir uns das mal angucken, dass das so ein bisschen zeigt?
Können wir gerne machen,
Vielleicht kannst du einmal erklären, was wir gerade zu sehen kriegen. Also ich sehe jetzt hier 4 Konsolen.
Genau, und im Prinzip habe ich jetzt einfach nur, bin ich in 4 verschiedene Betriebssystem-Container, verwaltete DistroBox-Container halt reingesprungen und habe jeweils NeoFetch ausgeführt, was mir einmal anzeigt, okay, was ist das hier eigentlich gerade für ein System, und so ein bisschen Systeminformationen noch anzeigt. Und genau, hier habe ich jetzt zum Beispiel halt den Ubuntu-Container, einen OpenSUSE Tumbleweed-Container, einen Fedora-Container und einen Arch-Container. Und wie gesagt, das eröffnet mir natürlich auch eine riesige Softwarevielfalt. Ne? Ist vielleicht auch für Entwickler ein praktisches Tool, um einfach viel ausprobieren zu können.
Okay, aber wenn ich jetzt sage, ich wenn ich jetzt das einfach für mich ausprobiere, nicht so viel Linux-Erfahrung habe, dann könnte ich ja einfach auch mit Flatpak und sonst was einfach gar nicht viel damit zu tun haben, sondern könnte man ganz normale Linux-Erfahrung.
Genau, also ne, ich glaube, für die meisten Desktop-Anwender, die werden eigentlich über Flatpak und im FlatHub schon fast alles wissen, fast alles finden, was sie so für den täglichen Bedarf irgendwie brauchen. APX, das ist dann sozusagen schon nochmal so eine Stufe weiter. Genau, wie gesagt, entweder meine begehrte Anwendung gibt's nicht als Flatpak, oder es ist vielleicht ein Kommandozeilentool, die gibt's meistens auch nicht als Flatpak, dann kann ich halt APX bemühen, hab dann halt aber Zugriff auf einen riesigen Katalog.
Als ich den Artikel von dir gelesen habe, kam bei mir aber schon der Eindruck, das ist jetzt so die erste, der erste richtige Release, dass es noch nicht so alles so ganz so perfekt und rund läuft.
Genau, es gab da an ein paar Stellen, war es ein bisschen hakelig. Also zum einen, was gerade noch ein Nachteil ist in der Version, die jetzt rausgekommen ist, also die kam zum Jahreswechsel ungefähr raus. Ich glaube ganz Ende vom Dezember 22. Und zum Beispiel kann man jetzt gerade das System noch nicht als Dual Boot nutzen. Ne? Also wenn der Installer, die haben einen eigenen Installer geschrieben, genau, und der zeigt mir aber bislang halt nur an, ich kann nur die ganze Platte, die ganze SSD benutzen. Ich kann jetzt zum Beispiel das nicht noch neben einer anderen Linux-Distribution, eine Windows oder so installieren. Das geht noch nicht. Und auch diese, ne, was ich gerade schon so ein bisschen gelobt hatte, diese Integration der Anwendungen, die jetzt in die verschiedenen Container installiert sind, das war auch hier und da so ein bisschen hakelig. Ne? Also da mit einigen Programmen gab es einfach Probleme, die ließen sich dann nicht zum Beispiel aus der Anwendungsübersicht ausführen. Wir hatten auch das Problem, dass zum Beispiel die Systemzeit nicht gestimmt hatte nach der Installation. Dann hatte ich schon ein bisschen mit den Containern rumgespielt. Dann ist mir aufgefallen, Moment mal, das System geht ja eine Stunde nach, hab das geändert, plötzlich haben die Container nicht mehr funktioniert, ne? Weil sie zum Beispiel die Datei, was war das nochmal, etc, Local Time oder so, konnten sie nicht mehr lesen, konnten sie nicht mehr finden. Die sind aus dem Tritt gekommen, also musste ich die Container alle nochmal neu initialisieren, hatte dann den Effekt, den unschön, dass eigentlich alles, was ich da drin schon veranstaltet hatte, war dann weg. Also da gab's noch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, da muss man noch mal ran, damit das alles so ein bisschen schöner verzahnt ist. Aber der Ansatz hat eigentlich erstmal eine Menge Potenzial, würde ich sagen.
Okay, und du hast aber das Gefühl, da geht's jetzt auch weiter. Also da kann man jetzt auch von ausgehen, dass diese kleinen Sachen jetzt noch angegangen werden?
Ich denke schon, das ist ein sehr aktives Projekt. Die haben jetzt auch gerade schon die Version 2.0 angekündigt. Da gibt es jetzt noch keinen Release-Termin. Da werden auch ein paar größere Umbauten vorgenommen am System. Kann ich vielleicht ganz am Ende nochmal was zu sagen. Aber ich denke schon, dass es da weitergeht und auch der Entwickler, das ist zum Beispiel der Hauptentwickler auch von Bottles, das ist so eine Software, die sich so ein bisschen um das Wein-Projekt rum gebildet hat, das ist auch, also der ist sehr aktiv und macht da viel und ich glaube, das hat, glaube ich, Zukunft, ja. Und was ich halt so spannend daran finde, also ne, Vanilla OS muss man jetzt vielleicht sagen, diese Ansätze von Immutability, von Atomizität, die gab es auch schon vorher. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Fedora Silverblue oder auch OpenSUSE MicroS, das sind auch so Distributionen, die das schon viel länger machen. Die machen das anders. Also zum Beispiel bei Fedora Silverblue, wird das System immer als komplett Image sozusagen ausgeliefert. Jedes Mal, wenn ich ein neues Paket installiere, dann wird da ein Layer sozusagen drüber gelegt, wo ich dann auch mal beim Start auswählen kann, okay, in welchen Layer will ich jetzt rein? Mhm. Zum Beispiel OpenSUSE MicroS, die machen das über BTFS Snapshots. Mhm. BTFS ist das Dateisystem und das hat halt diese Snapshot-Funktion integriert. Das haben die da so ein bisschen elegant reingebastelt, dass ich dann da auch immer ein Rollback machen kann zum Beispiel. Vanilla OS nimmt sich halt viele dieser Sachen und geht da halt aber so leicht andere Wege. Ne? Also die Updates funktionieren hier zum Beispiel so, dass es nicht eine, sondern eigentlich zwei Systempartitionen gibt, eine A und eine B. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Update runterlade, das passiert eigentlich meistens so im Hintergrund, dass ich davon gar nichts mitbekomme, dann schreibt Vanilla OS das mittels AB-Root, heißt dieses Tool, immer in die zukünftige Partition. Mhm. Und nach einem Neustart, ne, dann wird die Transaktion geprüft sozusagen und dann wird die zukünftige Systempartition zur aktuellen und dann wird beides synchronisiert, wenn es erfolgreich war. Ne? Das ist dieses Prinzip der Atomizität, also entweder ganz oder gar nicht. Ne? Entweder die Transaktion ist erfolgreich und ich bin dann auf dem neuesten Stand und alles ist super oder es ist halt so wie vorher und nichts ist passiert.
Und du hast dann nicht so ein halb kaputtes Update.
Das ist die Idee, genau. Suchen. Richtig. Ja, und dieses Werkzeug im AB-Root, das ist zum Beispiel auch nützlich, wenn man jetzt wirklich tiefer am System was basteln muss. Mhm. Ne? Also da komme ich mit den Containern oder auch mit Flatpak jetzt nicht immer weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie einen Treiber installieren muss oder irgendwie einen Kernel-Parameter setzen muss, dann kann ich dazu zum Beispiel auch AB-Root benutzen. Und da zum Beispiel gibt's dann nämlich auf einmal den Apt-Paketmanager. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, AB-Root, exec, apt-install, irgendein Paket, ne? Und dann würde der das halt
ins neue,
in die zukünftige Root-Partition installieren und dann müsste ich halt natürlich einmal neu starten und dann hätte ich aber die Software auch auf meinem Basissystem sozusagen als neuen Ist-Zustand einfach.
Okay. Ja. Das klingt für mich aber so, ich habe am Anfang ja so ein bisschen die Frage gestellt, ob das wenn es jetzt einsteigerfreundlich ist, trotzdem auch was spannend ist für Leute, die schon ja sich sehr gut aus mit Linux auskennen. Also mein Gefühl ist, diese Konzepte sind ziemlich interessant. Also da kann man mal viel mit ausprobieren. Würdest du das auch so sagen?
Oder genau, da kann man ziemlich viel mit ausprobieren. Aber also das System lässt einen sonst sehr in Ruhe, ne? Also wie gesagt, alle meine Desktop-Software, die läuft in Flatpaks. Die Updates laufen halt automatisch im Hintergrund und nach einem Neustart ist dann mein System aktuell. Also für so den so Tag-zu-Tag-Betrieb ist das, glaube ich, einfach ein sehr stabiles System. Wie gesagt, ne, nachdem einige Hakeligkeiten ausgebessert wurden, wo die Entwickler, glaube ich, jetzt aber schon auch dran sind. Also noch würde ich es jetzt nicht als Produktivsystem, so als Daily Driver, würde ich es, glaube ich, noch nicht empfehlen. Dazu, genau, haben dann einfach ein paar Sachen nicht funktioniert. Aber ich glaube, der Ansatz, der ist auf jeden Fall interessant, ne? Und wie gesagt, das System nimmt einem viel Arbeit ab, ist so ein bisschen out of my way und lässt mich halt auch in Ruhe, ne? Also, und dieses, wie gesagt, so diese Tools wie ABroot oder so, das ist dann vielleicht wirklich so ein bisschen Next Level, wenn ich da ein bisschen tiefer in die Konfiguration einsteigen will, aber das ist, sagen auch die Entwickler, das ist wirklich eigentlich nur, um was zu reparieren oder so, ne? Das soll ich eigentlich, brauche ich jetzt im täglichen Bedarf eigentlich
nicht. Sollte man eigentlich am besten gar nicht mitbekommen.
So genau, ungefähr, ja. Sozusagen, ja.
Und du hast vorhin gesagt, auf der Roadmap sind noch so ein paar größere Änderungen.
Genau, ein paar größere Änderungen. Aktuell baut das System noch auf Ubuntu auf, aber die Entwickler sind jetzt dran und wollen das für den nächsten Release auf Debian umstellen. Mhm. Und zwar auf sondern Debian Unstable oder auch Debian Sid genannt, was sozusagen die Entwicklerversion von Debian ist, ne? Also wo alle, wenn jetzt irgendwelche Entwickler das an der Software basteln, das kommt erstmal alles in Unstable, bevor es dann irgendwann in Testing wandert, dann wird's getestet, irgendwann gibt's einen Snapshot und dann Stable und irgendwann gibt's dann Release, so wäre jetzt sozusagen der Wasserfall. Und die wollen sich jetzt Debian Sid, also Unstable, als neue Basis aussuchen.
Warum?
Zum einen, weil sie wie gesagt, dieses Vanilla-Prinzip, die wollen ganz unveränderten GNOME-Desktop ausliefern, aber zum Beispiel Ubuntu, ne, die machen da einige Modifikationen,
die man dann zurückdrehen
und so, ja. Das ist alles Arbeit, das wollen sie zum Beispiel nicht, weil zum Beispiel da Debian auch viel näher dran ist an diesem Vanilla-GNOME. Außerdem hat Debian jetzt keine so starke Meinung zu zum Beispiel Snap versus Flatpak. Mit den Snaps hatten sie nämlich, also das ist quasi das ja Flatpak-Äquivalent zu von Ubuntu, von Canonical. Und die zum Beispiel haben in den Containern oft Zicken gemacht, ne? Das hat nicht gut funktioniert. Deswegen hatten sie auch in der Version, die ich ausprobiert hatte, zu dem Zeitpunkt war Snap auch komplett deaktiviert zum Beispiel. Das konnte man gar nicht anwählen. Das ist noch was, wo die jetzt zum Beispiel mehr auf Flatpak setzen. Das heißt, da passt die Ubuntu-Basis jetzt auch gar nicht so richtig. Und als letztes sind sie mit diesem mit Debian Unstable, was ja sozusagen eine Art Rolling Release ist. Also das trifft es nicht ganz, weil es gibt eigentlich keinen Release, aber ne, das ist sehr im Fluss und da sind die jetzt ein bisschen unabhängiger vom Ubuntu-Release-Zyklus. Ja. Ne? Also gibt es ja diese halbjährlichen Release-Termine von Ubuntu und da müssten die dann sozusagen immer dann nachziehen. Ne, zum Beispiel die aktuelle Stable-Version von Vanilla OS, das ist Ubuntu 22.10 ist da die Basis. Und bei Debian Unstable könnten die dann jederzeit sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Snapshot und veröffentlichen sozusagen oder spielen die Updates
ein. Ja, klingt insgesamt so, als würde es einfach besser passen, ne, zum Prinzip, ja.
Genau.
Ja, spannend. Dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Dann schauen wir auf jeden Fall, wenn die Version 2 rauskommt, dass wir nochmal in CT-Uplink darüber sprechen.
Ja, sehr gerne.
Mich würde noch interessieren an euch da draußen. Habt ihr schon Erfahrungen mit Vanilla OS gemacht oder findet ihr es interessant? Ich weiß ja, wir haben viele, viele Linux-Nutzer würde mich einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich muss sagen, ich benutze hier auf dem Rechner habe ich jetzt Windows drauf, aber ich benutze auch viel Ubuntu. Und ich fand das sehr eingängig und habe auch gemerkt, was du halt erzählt hast. Also ich habe mit Snap immer wieder Probleme tatsächlich und ich find's eigentlich schicker nochmal ein Stück. Und ich frage mich halt, warum ich von Ubuntu noch so eine angepasste Version von GNOME bekomme, wenn's eigentlich so viel schöner aussieht. Ja.
Das ist ja auch Geschmackssache.
Ja, genau, natürlich, klar.
Viele Leute, die sagen, die Ubuntu-Modifikation, die finde ich super, ja. Ne, die machen mir auch das Leben irgendwo leichter vielleicht. Aber viele Leute wollen halt auch diese Vanilla-Experience, wo halt nicht dran gebastelt wurde. Genau. Und da kann, ich würde sagen, Vanilla OS ist so ein bisschen, ne, es muss noch ein bisschen Arbeit reinfließen, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorschau, wo sich der Linux-Desktop in Zukunft vielleicht hin entwickeln könnte, ne? Also gerade bei diesen Immutability-Geschichten, da gibt's schon so ein bisschen so einen Trend, würde ich sagen, ne? Weil man einfach dann ein stabiles Grundsystem hat, Anwendungen werden irgendwo in einem Overlay oben drüber gepackt, kommen sich nicht in die Quere und da geht gerade so ein bisschen, der Wind steht so ein bisschen in die Richtung. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Gut, ja, dann vielen Dank, Niklas.
Gerne.
CD-Uplink.
Ja, es geht um Betrugsmaschen heute und dazu habe ich meinen Kollegen Markus Mons ins Studio geholt. Hallo Markus.
Moin.
Markus, du beschäftigst dich bei uns um ganz viele Themen rund um Finanzen, Fintech, Payment, Online-Payment, aber auch um Fälle, es geht auch oft um Fälle, wo eben betrogen wird, wo ausgetrickst wird im Netz. Da hast du in letzter Zeit einige Artikel geschrieben.
Genau, also ein steter Quell der Betrügereien sind eben Kleinanzeigenportale oder überhaupt Verkaufsplattformen wie eBay und eBay Kleinanzeigen. Es gibt aber zum Beispiel auch Maschen, die sich gegen Unternehmen richten, wo mit fingierten Rechnungen versucht wird zu betrügen. Und kleine Online-Händler werden in letzter Zeit auch gezielt angegriffen.
Ich hab so das Gefühl, dass es immer wieder in so Wellen solche Ideen aufkommen, wie man oder ein neuer Trick kommt oder ein neues Verfahren, das irgendwie ausgenutzt werden kann. Und dann stellen sich die Leute wieder so ein bisschen besser drauf ein, die Verbraucherschutzzentralen weisen darauf hin und dann geht es wieder. Und so muss man sich eigentlich immer wieder ein bisschen dran orientieren, was passiert gerade. Sehe ich das richtig?
Ich würde das eher so ein bisschen als fließenden Prozess betrachten. Also die Betrüger lernen dazu, die sind gut organisiert. Die haben auch sozusagen ihre ganz eigene Internetaufklärung, nenne ich das mal. Also die kriegen dann natürlich mit, dass vor bestimmten Sachen gewarnt wird. Und sie sind immer wieder in der Lage, ihre Maschen ganz leicht zu modifizieren. Sie treffen aber natürlich auch immer wieder auf Menschen, die eben einfach nicht wissen, wie solche Maschen ablaufen. Logischerweise bei etlichen Millionen Internetnutzern wirst du immer irgendwie ein paar hunderttausend dazwischen haben, die einfach noch nichts davon gehört haben aus verschiedenen Gründen.
Okay, dann gehen wir mal gleich zu den Kleinanzeigenportalen. Das interessiert mich auch besonders, weil ich das selber ja auch als Nutzer gut kenne. Ich war letztens auf einem Konzert und wollte noch spontan ein Ticket kaufen. Und das ist ja schon generell so eine Situation, in der man, finde ich, als Nutzer total verunsichert ist, ne? Das ist nicht so wie bei einem großen Online-Händler, dann, wo diese Prozesse alles so klar strukturiert sind, sondern dann schreibt irgendjemand was rein, man schreibt den an, dann geht's um eine Bezahlung, das kann man ja auch zum Teil aushandeln. So in diesem Feld habe ich das Gefühl, ist es natürlich auch besonders leicht, mit Tricks zu arbeiten und die Leute irgendwo hinzulotsen.
Ja, also generell ist das, sagen wir mal, so ein bisschen das Problem, dass viele Nutzer einfach zu schnell auf das vertrauen, was ihnen angeboten wird. Also, oder was das Gegenüber ihnen schreibt. Dabei muss man sich zunächst mal klar machen, dass zum Beispiel im Bereich hochpreisiger Elektronik oder so sind also, so wie ich es empfinde, deutlich über die Hälfte, wenn nicht 90% der Angebote tatsächlich fake. Also das sind dann schon betrügerische Angebote, wo dann, keine Ahnung, iPhones oder andere hochpreisige Smartphones oder Digitalkameras, all solche Sachen angeboten werden, weil die Täter eben wissen, da besteht ein gewisser Bedarf, die Sachen sind neu zu teuer für viele. So ein erstes Indiz ist dann immer schon der Preis. Wenn der überraschend niedrig ist, sollte man generell die Finger davon lassen. Aber auch da haben die Täter dazugelernt und passen ihre Preise mittlerweile so an. Ich meine, es ist für die natürlich auch gut, wenn sie 200 Euro mehr kriegen, ne?
Und also die machen quasi so einen Preis, der plausibel genug ist, und ne? Irgendwie, was sag ich mal, so ein neues iPhone oder ein gebrauchtes iPhone kostet dann vielleicht statt, was ich, 800, 700 Euro vielleicht noch 600, 500. Man denkt sich so, gut, das hat jetzt vielleicht einen Kratzer oder irgendwas und irgendwie, das ist realistisch und plausibel, statt dass man sagt, das kostet 100 Euro, wo eigentlich die meisten schon sagen, irgendwas kann da nicht stimmen.
Ja, genau. Also das ist irgendwie das haben die einfach dazugelernt und die Angebote werden gewissermaßen realistischer. Das heißt, darauf kann man sich auch nicht mehr hundertprozentig verlassen, dass der Preis schon ein klarer Indikator ist.
Und wie läuft das jetzt ab, so ein Betrug? Wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt ist, nehmen wir mal das Beispiel, ich will mir ein Smartphone kaufen und vielleicht sogar gebraucht oder wie auch immer und bin dann auf so einem Portal, dann stellt jetzt mir jemand ein Angebot, also sehe ich so ein Angebot, dann kontaktiere ich den, kann ich dem ja eine Nachricht schicken, dann schicke ich ihm eine Nachricht, hallo, ich bin dran interessiert. Was macht dann so ein Betrüger?
Also was Betrüger eigentlich immer versuchen ist, die Kommunikation von der Plattform runter zu bewegen. Das ist eigentlich immer so das, worauf man sich nahezu immer verlassen kann, weil auf der Plattform stehen sie halt in gewisser Weise unter Beobachtung und können auch bestimmte Dinge nicht machen. Also sie können zum Beispiel nicht ohne weiteres Links schicken, weil die meisten Plattformen entweder die Links ganz löschen oder zumindest so modifizieren, dass du halt nicht mehr einfach draufklicken kannst.
Also da sagt dann jemand, hey, lass uns mal per WhatsApp schreiben.
Genau,
schick mir eine E-Mail.
Oder manche Käufer schicken halt auch ganz freimütig ihre Telefonnummer mit. Oder ihre E-Mail-Adresse, kontaktiere mich doch bitte da oder so. Früher
klingt
war das
jetzt auch nicht so unplausibel, dass man sagt, nee, komm, lass uns mal das.
Nee, so machen. Genau, aber gerade so und umgekehrt, wenn du verkaufst, da ist es noch viel wahrscheinlicher, dass Verkäufer einfach E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen nach dem Motto, kontaktiere mich doch einfach direkt. Und das Problem ist, sobald die Täter diese Daten haben, die können übrigens auch woanders ja haben, ne? Die müssen die gar nicht, vielleicht haben sie doch aus irgendeiner anderen Quelle. Deswegen gilt halt generell, bei der Kommunikation bleibt man auf der Plattform und wenn jemand das nicht will, dann breche ich ab. Also dann sage ich, nee, also dann ist mir das hier zu heikel. Wenn sie einen da erstmal runter haben, dann haben sie viel mehr Möglichkeiten. Und dann passiert eben genau das, dass sie dann irgendwelche Links schicken, auf Phishing-Seiten zum Beispiel, das ist so eine Möglichkeit.
Also Phishing-Seiten, wo ich dann denke, ich gebe meine Bankdaten irgendwo ein,
und dann,
weil da ist dann so ein Verkaufs-Button oder irgendwie so, hier, bezahl doch hier, und dann bist du aber gar nicht bei PayPal oder irgendwas, sondern bist auf einer Fake PayPal-Seite zum Beispiel.
Genau, so eine Methode ist, dass sie dich umleiten, dann bauen sie quasi so eine sicher bezahlende Seite nach, wie sie eBay Kleinanzeigen ja tatsächlich hat.
Also die haben so eine eigene sicher bezahlen Funktion, um diesen Finanzaustausch zu.
Die kostet dann halt die ist halt für den Käufer nicht kostenlos. Der Käufer zahlt irgendwie 4,5% plus einen Sockelbetrag von, lass mal 35 Cent sein oder so.
Aber hat so eine gewisse Sicherheit?
Genau, du hast eine Sicherheit, weil dein Treuhandkonto dahinter steckt. Mhm. Wenn du von der Plattform runter bist, dann passiert das nicht. Das wäre schon mal so ein Zeichen, das zu erkennen. Dann versuchen sie zum Beispiel deine Kreditkartendaten abzufischen. Also
das heißt, sie bauen diese sicher bezahlen Ding einfach nach und du denkst, du benutzt jetzt diesen sicheren.
Und dann sagen sie dir, gib bitte deine Kreditkartendaten ein. Dann gibst du deine Kreditkartendaten ein mit Ablaufdatum dieser dreistelligen CVC, die auf der Rückseite ist, oder CVV heißt sie, glaube ich, bei Visa. Und deinem Namen. Und dann versuchen die im Hintergrund schon irgendwo was zu kaufen und sagen dir dann, jetzt musst du aber noch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigen. Und viele gucken dann auch gar nicht so genau hin, sondern sagen sich, ja, wir schon alles in der Richtigkeit haben, wischen einmal rüber, fertig. Und dann können die Täter halt, keine Ahnung, durchaus auch für viel Geld eben irgendwo Sachen kaufen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass sie halt verhandeln, Vertrauen aufbauen. Also da gibt es ganz viele Methoden. Eine, die wir zum Beispiel im Sommer hatten, war, dass sie auf gefakte Websites umgeleitet, also dass sie quasi ins Spiel gebracht haben, ja, ich mache beruflich übrigens dies und das, ich vermiete Ferienwohnungen und da habe ich übrigens auch eine ganz tolle Website, hier, schick dir mal den Link. Das war in dem Fall in einem WhatsApp-Telefongespräch und dann denkt man, ja, dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben und alles seriös sein. Was sie dann wollen, ist, dass du per Vorkasse überweist. Also, dass du auf irgendwelche Girokonten Geld überweist und diese Girokonten sind halt unter Kontrolle der Täter und eine Überweisung kriegst du nicht wieder. Wenn die, also im Regelfall kriegst du die nicht wieder. Wenn das Geld einmal raus ist, ist es weg. Und wenn das Konto im Ausland ist, so wie in dem Fall, den wir uns im Sommer angeguckt haben, dann hast du auch ganz wenig Chancen, da noch irgendwie polizeilich dran zu kommen.
Das lerne ich auch immer von den Kollegen von Vorsicht Kunde. Vorkasse ist sowieso immer eine schlechte Idee.
Ja. Also wenn du einen Händler kennst oder gut kennst und mit dem häufiger Geschäfte machst und der hat sich immer als seriös erwiesen, ist eine Vorkasse völlig okay. Bei Händlern ist das ja umgekehrt zum Beispiel auch so, wenn die dir einen Rechnungskauf anbieten. Mhm. Viele Händler machen das ja nicht sofort, wenn du das erste Mal da bestellst, weil das Betrugsrisiko einfach so hoch ist.
Ja. Jetzt, das klingt jetzt aber so, als müsste man, als versuchen die wirklich erstmal dieses Geld zu bekommen. Normalerweise, wie wäre es denn normalerweise, wenn ich jetzt so ein Handy bestelle über so ein Kleinanzeigenportal, dann muss ich ja trotzdem irgendwie wahrscheinlich schon bezahlen, bevor das Gerät rausgeschickt wird. Ist das nicht auch so ein Risiko, wo man dann das Geld bezahlt und dann kriegt man nie ein Gerät zugeschickt? Schon an sich?
Also wenn du die Sicher-Bezahlen-Funktion von eBay Kleinanzeigen nimmst, also du solltest dir vorher klar machen, wie die funktioniert und wie die aufgebaut ist, also in der Hilfe von eBay Kleinanzeigen, damit du eben nicht auf irgendeinen Fake reinfällst oder eben auf der Plattform bleiben. Und dann gibt es klare Schritte, wie das abläuft. Da ist ein Zahlungsdienstleister niederländischer zwischengeschaltet, weil eBay Kleinanzeigen eben letztendlich ein niederländisches Unternehmen auch ist. Zumindest im Augenblick noch. Und die haben ein Treuhandkonto. Mhm. Und du zahlst halt ganz normal per Kreditkarte, was weiß ich. Das Geld wandert erstmal auf das Treuhandkonto. Mhm. Und erst wenn der Händler die Ware abgeschickt, also der Verkäufer das Ganze abgeschickt hat, und zwar als versichertes Paket, das ist auch noch eine wichtige Sache, mit Sendungsverfolgung, dass er ihm nachweisen kann, dass alles korrekt ist. Und sobald der Verkäufer das Ding in den Händen hat und geprüft hat und sagt, das ist so, wie wir das verabredet haben, dann bestätigt er das Ganze und dann fließt das Geld an den Verkäufer. Okay. Und solange das nicht passiert, fließt das Geld auch nicht. Beziehungsweise, wenn der Verkäufer nachweisen kann, er hat das regulär verschickt, dann kriegt der Käufer halt irgendwann ein Problem.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine andere Frage, wenn wir jetzt uns das mal verlassen. Ich kann ja auch als Käufer der Betrüger sozusagen sein. Also ich kann ja auch, also andersrum, ich will ein tolles iPhone verkaufen, weil es gebraucht ist. Und dann mache ich das. Gibt's das auch, dass dann Leute sich als Käufer anbieten und dann nicht zahlen und man schickt das Gerät auch? Also der umgekehrte Fall?
Genau, die finden dann irgendwie Möglichkeiten, das Ganze zu schicken. Also eine beliebte Sache ist zum Beispiel, du vereinbarst dann irgendwie eine PayPal-Zahlung und dann gibt es so eine Masche, die sich Dreiecksbetrug nennt. Das heißt, jemand anders kommt dann ganz schnell und holt das ab. Und das Problem bei PayPal ist, der Käuferschutz gilt halt nur, wenn du verschickt hast, nicht wenn du persönlich übergibst.
Ah, okay.
Und dann machen die geltend, ich habe das Gerät, also ich habe jetzt zwar gezahlt, aber ich habe das nie bekommen, eröffnen halt ein Käuferschutzverfahren und holen sich dann so das Geld wieder. Es gibt das aber noch in einer etwas geschickteren Masche, wo die dann halt eben verdunkeln, wer sie selber sind, indem sie noch einen dritten Unwissenden mit einschalten. Sie klauen quasi deine Anzeige, schalten die gleiche Anzeige mit deinen Kontaktdaten, die sie sich dann später, während du mit denen verhandelst, halt holen. Schalten sie selber eine Anzeige mit deinen Kontaktdaten. Darauf geht ein Dritter ein. Und so kommt es dann am Ende, dass für dich der Käuferschutz halt weg, oder der Verkäuferschutz halt wegfällt. Und die Täter haben das Gerät.
Das heißt, das ist dann wirklich, also das, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Das heißt, das ist dann wirklich, also ich verkaufe ein iPhone, das geht eigentlich an jemand anderes, theoretisch, aber das Geld holen die sich. Oder wie?
Genau.
Andersrum. Die kriegen das Gerät dann am Ende.
Genau, die kriegen das Gerät, weil sie es halt direkt abholen bei dir an der Haustür. Mhm. Die haben dann irgendwelche Leute, die
und,
dann
und zahlen tut aber jemand anders, oder
wie? Genau, und zahlen tut jemand anders und der sagt dann, nee, Moment, ich habe hier nie ein Gerät bekommen, ja, okay. Und leitet das halt sein Käuferschutzverfahren ein, kriegt dann auch recht, kriegt das Geld wieder und du stehst halt da und hast einmal das Problem mit dem Käuferschutzverfahren, mhm, und das Handy ist eben auch noch weg.
Und wie kann ich mich da dagegen schützen? Das ist ja super schwierig, da muss ich dann wirklich...
Also der Schutzmechanismus an der Stelle, der letztendliche ist ganz einfach, bei Abholung nur gegen Bar. Das, mhm, ist überhaupt generell immer das Sicherste. Abholung, persönliche Abholung gegen Barzahlung ist, mhm, eigentlich immer das Sicherste. Bei höheren Beträgen rät zum Beispiel das Landeskriminalamt noch, dass man dann gemeinsam zur Bank geht, der Käufer dort das Geld abhebt, weil dann kannst du sicher sein, dass keine, mhm, Blüten sind. Und dir dann gibt. Also, okay, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto verkaufst oder so.
Mhm. Ja, stimmt. Das wäre vom, ich sag mal, der Schaden bei so einem Smartphone ist zwar schon hoch, aber
ja, und da geht ist halt natürlich noch schlimmer. Also ich meine, klar, bei einem Smartphone, wenn, mhm, du da irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro in Falschgeld bekommst, ist natürlich auch, mhm, doof, ne? Mhm. Aber wenn du ein Auto für 2000 Euro, mhm, verkaufst, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, ja, vielen Dank, spannend, das ist total interessant und ich würde jetzt zum Schluss noch mal einmal kurz einen kleinen Ausblick machen, weil du jetzt weil du auch noch Artikel weiter schreibst und so, du hast vorhin gesagt, manchmal, es gibt auch so Betrugsmaschen, die sich so generell auch gegen Unternehmen und so und Händler richten, das ist noch mal ein bisschen anders, ne? Vielleicht magst du das noch mal erzählen.
Genau, also bei Unternehmen geht es darum, da wird normalerweise, versucht man normalerweise die Buchhaltung dazu zu bewegen, dass sie eine Zahlung ausführt auf ein Konto, was eigentlich gar nicht, also was irgendwie unter Kontrolle der Betrüger ist. Da gibt es einmal den sogenannten Rechnungslegungsbetrug. Da wird quasi die Täter besorgen sich vorher interner über das Unternehmen, also sie wissen zumindest über ein paar Dinge Bescheid. Da können sie auch Sachen, also die müssen gar nicht einbrechen in ein Unternehmensnetzwerk. Das ist natürlich noch besser, weil sie dann Ansprechpartner und alles haben. Aber oft reicht auch das, was so im Netz verfügbar ist. Dann schreiben sie die Buchhaltung an und sagen, habt ihr noch offene Rechnungen bei uns? Also dann im Namen einer Firma, die, mit der das Unternehmen tatsächlich auch zusammenarbeitet. Die Buchhaltung sagt dann womöglich ja, da sind noch zwei. Und dann sagen die, okay, die Kontoverbindung hat sich geändert. Mhm. Und dann, worauf die dann setzen, ist, dass die das halt glauben und dann eben an das letztendlich ja falsche Konto, mhm, das Geld überweisen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist dann so, dass eine Zahlungsanweisung an die Buchhaltung kommt, die scheinbar aus der Geschäftsleitung oder aus dem höheren Management kommt, die dann auch tatsächlich so eine Weisungsbefugnis hätten. Und da setzen die eben darauf, dass die Buchhaltung dann glaubt, okay, das kommt von ganz oben, das wird schon seine Richtigkeit haben, ich mache das jetzt. Und dann wandert das auch wieder auf ein Konto, was irgendwie unter Kontrolle der Täter ist. Und es gab ein paar spektakuläre Fälle, wo tatsächlich größere zweistellige Millionenbeträge auf diese Weise verloren gegangen worden sind.
Also ich habe tatsächlich auch schon im Bekanntenkreis von sowas gehört, da ging es jetzt nicht um so ganz so hohe Beträge, aber wo wirklich dann so eine Rechnung quasi abgeräumt wurde und die dann halt letztendlich dann tatsächlich ja auch nicht bezahlt war. Also, ja, also da hat man quasi dann eine echte Rechnung, die noch offen war, gekapert und das Geld da abgezwackt und das war ein großes Problem.
Das ist dann bei dem Rechnungslegungsbetrug eben quasi die Konsequenz. Du hast ja immer noch eine offene Rechnung.
Genau.
Und dein Lieferant sagt dann halt, ja, hilft mir jetzt nichts, ich brauche das Geld ja trotzdem. Ne? Ja. Und dann hast du eben den Schaden. Die dritte Sache, die ich mir angeguckt habe, kam auch Hinweis von einem Leser, das ist ein Lastschriftbetrug. Lastschrift ist halt insofern für Händler problematisch, weil Kunden oder du kannst halt eine Lastschrift, wenn du damit gezahlt hast, kannst du die innerhalb von 8 Wochen ohne Gründe zurückbuchen.
Mhm. Ja.
Das darfst du natürlich betrügerisch nicht, kannst es aber machen. Normalerweise kriegst du dann halt ein zivilrechtliches Verfahren an den Hals mit Inkasso und allem drum und dran. Wenn das Konto aber von Betrügern kontrolliert wird und dann womöglich noch im europäischen Ausland ist, weil die SEPA-Lastschrift eben für den europäischen Raum gilt, oder, mhm, dann läuft das normalerweise so, die Täter bestellen was für einen hohen Betrag, große Stückzahl, und dann schicken sie wenig später eine Mail und sagen, ah, Zahlendreher. Mhm. Das Geld ist, die Lastschrift wird aber schon eingezogen. Dann sind die Händler so, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt Kulant und überweise ihm sozusagen die Differenz zurück. Meinetwegen, ich überweise ihm 3.000 von 4.000 Euro jetzt zurück. Und dann veranlassen die Täter anschließend noch eine Lastschriftrückbuchung. Das heißt, du verlierst effektiv die 3.000 Euro als Händler, die du eben in gutem Glauben zurücküberwiesen hast. Ne?
Ja. Ja, spannend. Also das zeigt eigentlich, es gibt verschiedene Wege, da so ranzugehen. Und ich glaube, man muss wirklich aufpassen, was so für mich, was man schon sieht, habe ich das Gefühl, bei allen diesen Verfahren geht es darum, ja, auch auf so einer sozialen Ebene die Leute irgendwie zu packen, irgendwie eine plausible Geschichte oder Webseite zur Verfügung stehen zu haben, um die Leute da eben zu kapern. Aber ich glaube, da hast du jetzt auch schon ganz gut erzählt, wo man aufpassen muss, was so gute Mechanismen sind, selber dann nicht rein zu geraten. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Markus. Du schreibst immer wieder was in CT, also man muss eigentlich, glaube ich, bloß nach deinem Namen ein bisschen gucken, dann findet man immer was. In einer der kommenden Ausgaben gibt es eben zu dem, was wir jetzt gerade am Ende nochmal besprochen haben, auch einen größeren Artikel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Ich danke dir.
CT Uplink.
Ja, heute ist Dusan Sivadinovic mit mir hier im Studio und Dusan hat hier an diesem Artikel oder hat diesen Schwerpunkt hauptsächlich verantwortet, geschrieben. Es geht um VPN-Netze und Dusan, du hast dir einfach angeguckt, was sind so die besonders komfortable Lösungen, sehr moderne Lösungen, wie man heutzutage VPNs einrichtet. Und also erstmal herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, danke. Guten Tag.
Ja.
Danke für die Einladung.
Ja, also ich finde es sehr spannend, weil in meinem Kopf ist ja VPN immer noch sowas wie WireGuard. Ich habe zum Beispiel bei uns in der Firma oder so, ich benutze ein VPN, um ins Firmennetzwerk reinzukommen und dann und das brauche ich auch. Aber das geht jetzt ganz schön weiter, was du dir so angeschaut hast.
Genau, VPNs, ne, allgemein dienen die ja erstmal dazu, um Netzwerke miteinander zu koppeln, die normalerweise keine physische Verbindung haben, die auch tausende Kilometer entfernt sein können. Und ganz früher, das muss man wissen, haben VPNs unverschlüsselt gearbeitet. Mhm. Die Verschlüsselung kam dann erst im Laufe der Jahre hinzu, als man dann gesehen hat, dass es da schützenswertes Zeug gibt, bei den Banken zum Beispiel. Und der Sprung zu den Peer-to-Peer-VPNs, der hat sich irgendwie erst nach den üblichen VPNs, also IPsec, OpenVPN, SSL-VPNs, das sind so die herkömmlichen VPNs, die einen zentralen Server haben, an denen sich viele verschiedene Clients dann sternförmig anbinden. Oder man hat zwei zentrale Server und macht dann so Firmenkopplungen, Filialkopplungen und so. So, aber für die allermeisten Leute ist diese Sternkonfiguration das Übliche, was man so meistens verwendet. Und die hat Nachteile, weil halt der Verkehr zwischen den Clients, der muss dann immer über den Server. Und das sind dann halt, also wenn ich als Außendienstler, was weiß ich, ich muss in Japan arbeiten, aber meine Firma sitzt in Berlin, dann müssen meine Pakete nach Berlin und von dort aus unter Umständen, sagen wir mal, nach Hannover oder sonst wohin und dann wieder den ganzen Weg zurück. Das dauert dann ja ewig. Und bei Peer-to-Peer-VPNs greift man halt darauf zurück, was so die Sharing-Gemeinde entwickelt hat. Ne? Man kennt das ja, dass so, es gibt so eine dezentrale Struktur, wo sich unter Umständen sogar Tausende von Computern daran beteiligen und direkt miteinander kommunizieren können, ohne jetzt den Umweg über den zentralen Server zu gehen. Und das ist, spart Zeit, ne, kürzere Latenzen zwischen den einzelnen Peers. Man hat höheren Durchsatz deswegen auch. Und das haben jetzt vor einigen Jahren schon kommerzielle Anbieter aufgenommen und haben das dann für Unternehmen entwickelt. Aber die Konzepte sind relativ ähnlich. Es gibt hier bei diesen kommerziellen VPNs oder bei den VPNs, die man jetzt für normale Vernetzung benutzt und nicht so fürs File-Sharing, da gibt es eben die Zentrale, über die ich als Administrator kann ich dann halt das alles zusammenklicken, was ich brauche. Schlüsselaustausch läuft automatisch, muss ich mich nicht drum kümmern. Routen verteile ich automatisch, muss ich bloß eintragen, welche ich haben will. Da muss ich nicht hinfahren zu dem Client, um irgendwie was zu ändern oder so. Also alles sehr bequem.
Das ist gesprochen also von den Unternehmen, also das ist was für Unternehmen interessant sein kann. Aber in dem Schwerpunkt geht es ja auch durchaus darum, dass ich das als Privatnutzer mit, weiß ich nicht, Familien, Mitgliedern auch benutzen kann. Was ist denn da der Vorteil davon? Also warum ist es für mich attraktiv?
Ja, das ist das Charmante. Man muss ja, wenn man WireGuard lernt oder OpenVPN, IPsec, bei all diesen herkömmlichen VPNs geht es ja darum, dass man irgendwie begreift, wie erzeuge ich Schlüssel, wie verteile ich die, wie muss ich dann konfigurieren, wie, wenn jetzt irgendwie Zertifikate bei OpenVPN abgelaufen sind oder die Methode jetzt, es gab vor ein paar Jahren gab es so ein Problem bei OpenVPN, dass eine ältere Methode irgendwann als unsicher sich herausgestellt hat, dann hatte man das Problem, wenn man jetzt irgendwie über Deutschland oder über mehrere Länder hinweg seine Clients verteilt hat, wie kann man das dann retten, das VPN? Weil das ist, die Technik will man nicht mehr verwenden, diese alte Methode, aber um jetzt zu aktualisieren, müsste man eigentlich zu jedem Ding hinfahren und das dann austauschen. Das ist witzlos. Also so ein Riesenaufwand. Also ich habe Bekannte gehabt, die haben dann ihr OpenVPN einfach sterben lassen und das dann gerade noch dafür genutzt, um was anderes darauf aufzusetzen und dann abgeschaltet. Ja. So. Also ich will sagen, es ist mit diesen Peer-to-Peer-VPNs aufgrund dieser Zentrale und der Steuerung über ein Webinterface ist das viel bequemer. Man muss sich jetzt nicht mehr Gedanken machen oder überhaupt lernen, wie erzeuge ich Schlüssel, wie verteile ich sie, was ist denn jetzt ein öffentlicher Schlüssel und was ist der geheime und wo gehört er hin und so. Das alles muss ich gar nicht lernen, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, die einzelnen Clients miteinander zu verkoppeln. Und dann kann ich da meine Anwendung drauf fahren. Mhm. Also Fernwartung für die Familie und Freunde oder File-Sharing, wenn ich das brauche. Ne? Also angenommen, ich bin in der Firma und habe aber irgendein wichtiges Dokument vergessen, dann kann ich mich zu Hause aufschalten auf das NAS-Gerät, zupfen wir das da runter. Und natürlich, das geht auch alles mit WireGuard und OpenVPN und IPsec und wie die alle heißen. Aber es ist eben aufwendiger einzurichten. Mhm.
Also mein Gedanke war, ich habe zum Beispiel einen Bruder in den USA, viel Familie irgendwo über Deutschland verteilt, da, also genauso was wie du sagst, dann ist man ja, also hat dann den Vorteil, quasi in einem gemeinsamen Netz sein zu können, also wie als wenn man in der WG sozusagen oder noch früher und hat dann eben diese Möglichkeit und gerade mein Bruder, der eben sehr weit entfernt ist, ist es einfach super spannend, dann darüber eben sich dazu zu vernetzen und Dinge zu machen. Würde ich damit auch sowas machen können, wie in einem lokalen Netzwerk zum Beispiel Spiele zu spielen? Das war ja früher auch immer so ein Thema, dass man
ja, manche machen das tatsächlich. Ja. Es gibt dieses Zero-Tier Peer-to-Peer-VPN.
Das ist eine der Lösungen, die du ja auch angeguckt hast.
Genau, habe ich mir auch angeguckt. Also wir haben uns vier näher angeguckt. Nebula, TwinGate, Tailscale und Zero-Tier, diese vier. Also wir haben noch mehr angeguckt, aber diese vier haben wir in die engere Wahl genommen. Und Zero-Tier ist ein bisschen besonders unter denen, weil es eben die Clients wie ein Switch zusammenkoppeln kann. So, und dann, wenn du dir vorstellst, du kannst zu Hause, wenn du deinen Windows-PC oder deinen Mac eingeschaltet hast und dein Drucker ist an, dann kannst du mit dem Laptop sehen, hallo, da ist der Drucker und ich kann jetzt sofort drucken. Oder ich kann über den Desktop kann ich zum Beispiel direkt auf das NAS-Gerät zugreifen. Und dasselbe geht jetzt auch mit Zero Tier, weil es eben die Clients, die jetzt über die Erdkugel verteilt sein können, wie ein lokaler Switch zusammenbringt. Und das heißt, da funktioniert auch die lokale Namensauflösung. Mhm. Du siehst dann also, jetzt angenommen, du wirst vermutlich selten den Bedarf haben, auf dem Drucker von deinem Bruder in den USA auszudrucken.
Naja, aber es ist ja trotzdem irgendwie witzig.
Ja, aber du könntest ihn dann sehen. Oder du würdest dann halt, wenn er das freigegeben hat, würdest du dann sein NAS-Gerät sehen und da, weiß ich nicht, die Fotos von eurer letzten Weihnachtsfeier drauf.
Ja, genau, oder sowas, ja. Oder, genau, ja, klar. Genau das, ja. Genau, für sowas finde ich das halt und spannend, ja.
Das geht auch alles mit einem herkömmlichen VPN, nur musst du dir da irgendwie die IP-Adressen merken. Oder du führst manuell irgendeine DNS-Auflösung, irgendeine Namensauflösung per Hand. Also in der Hosts-Datei zum Beispiel führst du dann die IP-Adresse von irgendeinem Zielgerät auf und machst dir dazu irgendeinen leicht merkbaren Namen. Aber das ist alles unpraktisch, wenn sich da irgendwas ändert an dem Namen oder wenn du plötzlich viele verschiedene Clients hast, dann wird das irgendwann unübersichtlich und so. Und diese automatische Namensauflösung für das lokale Netzwerk, die ist einfach bequem, weil die ist schon, die kann schon jedes moderne Betriebssystem kann das. Das können auch Androids und iOS-Geräte, eignen sich auch dafür. Und ersparen einem den Aufwand, das alles per Hand irgendwie zu führen oder ja auch einen lokalen Nameserver aufzusetzen.
Jetzt habe ich gesehen, diese Peer-to-Peer-Netzwerke, das hat, also da muss man trotzdem was bezahlen, also meistens ist es so ein monatliches Abo. Was ist denn die Dienstleistung, die dann noch der Anbieter macht? Also was läuft da dann noch über den genau, Anbieter sozusagen?
Guter Punkt. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie man das, wie man das nutzen kann. Und für den Einstieg bieten alle diese VPNs kostenlose Varianten. Das ist dann leicht unterschiedlich. Also manche beschränken die Anzahl der Netzwerke, die man damit bauen kann. Also wenn du jetzt ein bisschen halb kommerzieller Administrator bist und du hast dann verschiedene Kunden, dann kannst du für unterschiedliche Kunden kannst du verschiedene Netzwerke aufsetzen. Sagen wir mal, für Freunde machst du irgendwie ein kostenloses Netzwerk. Für Leute, denen du das deine Dienste kommerziell anbietest, machst du ein anderes Netzwerk. Und so kannst du viele verschiedene Netzwerke als Peer-to-Peer-Admin selber betreiben. Aber der Normalfall für CT-Leser ist, glaube ich, man setzt sich das für seinen privaten Bedarf auf.
Ja, genau, natürlich. Ja.
Und so, also Zero Tier beispielsweise, damit kann man bis zu 25 Clients in beliebig vielen Netzen kann man unterbringen. Und ja, das Ganze ist dann kostenlos. Und je nachdem, wie viele Clients du dann brauchst oder wie viele zusätzliche Netzwerke, je nach Anbieter, zahlst du dann unter Umständen $5 pro Monat. Und da je mehr es dann wird, desto mehr verlangen die auch. Und die Dienstleistung ergibt sich daraus, dass diese Anbieter das Backend und und das Webinterface betreiben die selber. Das heißt, du musst dir nicht den Aufwand machen, das Backend selber aufzusetzen und zu warten und zu aktualisieren und so weiter, sondern du benutzt es einfach. Und deswegen guckt man da auch teilweise ein bisschen skeptisch drauf, weil das Backend ist dann halt nicht in deiner Hand.
Ja.
Und dann bist du darauf angewiesen, dass dann Security Audits gelaufen sind, wo die Prüfungen positiv abgelaufen sind und diese ganze Implementierung vernünftig getestet wurde auf Sicherheit.
Also du hast zwar verschlüsselten Verkehr, aber der läuft halt trotzdem sozusagen bei jemanden die Ecke und du musst halt trotzdem irgendwie ein gewisses Vertrauen haben,
so, und
dass dem Hersteller oder dem Anbieter ein bisschen Vertrauen dann entgegenkommt.
Wenn das jetzt so ein Anbieter in den USA ist, der dort auch seine Infrastruktur betreibt, dann ist er natürlich auch verpflichtet, auf Anfrage beziehungsweise auf Anforderung von der US-Regierung so viele Daten herauszugeben, wie die eigentlich haben wollen. Und Wenn man das schlau konstruiert hat und die Schlüssel nicht im Zugriff sind, dann ist das kein Problem. Aber das muss auch erstmal sichergestellt sein. Deswegen bieten manche von diesen Entwicklern oder diesen Unternehmen bieten es an, dass man diese Infrastruktur selbst hostet. Mhm. Und dann kannst du dir für, weiß ich nicht, 5 Euro kannst du dir einen virtuellen Server von Hetzner mieten oder keine Ahnung, wenn du ein Institut bist mit festen öffentlichen IP-Adressen, wenn du da administrierst, dann setzt du das halt selber auf deiner eigenen Netzwerkinfrastruktur auf. Und das lohnt sich dann aber auch erst so ab weiß ich nicht, 50 Mitarbeitern oder mehr, die du dann versorgen willst als Administrator. Ich denke so für privaten Bedarf. Das ist dann eher etwas für Leute, die so ganz tief in die Materie einsteigen wollen und sich das genauer angucken möchten. Aber der Normaluser wird eigentlich mehr so diese kostenlosen Angebote sich angucken.
Ja, schön. Dann würde ich jetzt zum Schluss aber noch einmal auf diese Smartphone-Lösung eingehen. Ich habe ja am Anfang schon verraten, wir wollen auch kurz über ein kleines Thema sprechen, das nicht mit Peer-to-Peer-VPN zu tun hat, aber trotzdem so ein bisschen zeigt, wo die Reise hingeht mit VPN. Und das ist ein Dienst, den du dir angeguckt hast für Smartphones.
Genau. Wie wir anfangs schon besprochen hatten, VPNs verschlüsseln ja, um Verkehr zu schützen. Und jetzt kennt natürlich, also viele Leute kennen VPNs, die sie verwenden, um jetzt in unbekannten Hotspots, in Hotels oder Flughäfen oder so, den eigenen Internetverkehr zu schützen. Das heißt, auf dem Client, auf dem Smartphone ist halt ein VPN-Client installiert und der kommuniziert irgendwo mit einem zentralen VPN-Server. Und dort gehen dann die Daten, also erstmal gehen die Daten bis dorthin verschlüsselt. Und egal, ob ich dann in einem Hotspot drin bin, den ich nicht kenne und der vielleicht sogar gefährlich ist, da kann dann normalerweise keiner reingucken. Und die Daten gehen dann halt irgendwo in einem Internet-Gateway von kommerziellen Anbietern, gehen die dann ins Internet. Und darin besteht dann der Schutz, dass auf der Strecke vom Smartphone zu diesem VPN-Gateway die Daten verschlüsselt sind. Das Problem an diesen kommerziellen Angeboten ist, dass der Betreiber des Gateways prinzipiell da immer reingucken kann. Und selbst
quasi der Endpunkt, an dem Endpunkt kann man erstmal...
Genau, da kann man abschnorcheln. Ja. Und viele sichern zwar zu, das nicht zu tun, aber also weltweit gibt es, weiß ich nicht, 40, 50, vielleicht sogar noch mehr kommerzielle Anbieter. Und etliche davon sind als schwarze Schafe aufgefallen, indem sie tatsächlich doch User-Daten protokolliert haben und irgendwie verwertet, was weiß ich, verkauft für Werbung oder was auch immer. Und manche hängen auch zusammen mit irgendwelchen obskuren chinesischen Unternehmen. Also es gibt chinesische Firmen, die gleich 7 verschiedene VPNs anbieten unter völlig unterschiedlichen Tochterfirmen. Und da fragt man sich auch, zu welchem Zweck. Deswegen guckt man da eigentlich sehr skeptisch drauf. Und eine relativ neue Methode, solche VPNs anzubieten und trotzdem vertrauenswürdig zu bleiben, haben vor einer Weile Wissenschaftler an der Uni Stanford in den USA entwickelt. Das geht schon, ist schon ein bisschen älter, die Methode. Die geht so auf 2019 zurück, auf Paper, die sie damals gemacht haben. Und der Witz ist, dass man Kryptographie verwendet, die den Benutzerverkehr von der Authentifizierung trennt. So, und das läuft über verschiedene Server, relativ komplex. Aber am Ende führt das dazu, dass selbst wenn jetzt irgendein Unternehmen schnüffeln will, kann es zwar auf der einen Seite den Userverkehr sehen, aber es weiß nicht, zu welchem Konto das gehört. Und umgekehrt kann man zwar sehen, okay, diese Firma hat jetzt Kundenbeziehungen zu dem und dem Anwender oder zu diesen Anwendern, aber sie wissen nicht, welcher Traffic, welchen Verkehr ja. Jeder der Anwender verursacht hat. Mhm. Darin besteht halt der Riesenvorteil.
Und dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, zu entschlüsseln.
So. Wenn man das auf Smartphones nutzen will, gibt es aber immer noch sehr, sehr viele Merkmale, die Smartphones trackbar machen. Und dazu gehört unter anderem die IMSI. Mhm. Das ist so eine individuelle, ist eine individuelle Zeichenkette, die an die SIM-Karte gekoppelt wird. So, wenn du jetzt die IMSI von deinen SIM-Karten kennst, als Netzbetreiber kennst du die, dann weißt du auch jederzeit, wo sich deine Mobilfunkkunden aufhalten und siehst auch deren Verkehr.
Das heißt, über die SIM-Karte, wenn die aktiv ist, bist letztendlich immer, ist diese Nummer identifizierbar und der Provider, der weiß, der kann zuordnen, welche Nummer zu welchem Benutzer gehört.
Genau. Und er hat natürlich auch die Koordinaten von den Smartphones. Mhm. Also mehr oder minder gut. Ne? Es kann GPS genau sein, auf 4-5 Meter Genauigkeit.
Aber zumindest in der Zelle, er weiß, in welcher Zelle.
Er weiß, in welchen Zellen die sich aufhalten. Ja. Und es gibt jetzt Mobilfunkprovider, die all das gerne verwerten wollen, um kundenspezifische Werbung zu verkaufen. Und witzigerweise dieselben Leute, die jetzt 2019 dieses Paper veröffentlicht haben, mit dem man Authentifizierung vom Nutzdatenverkehr entkoppeln kann, die sind jetzt mit einem neuen Dienst rausgekommen, in dem sie diese Entkopplung anbieten und zusätzlich mittels eigener Mobilfunkinfrastruktur auch noch wechselbare IMSIs anbieten. Du kannst dann so einen Dienst in den USA kaufen, da besorgst du dir eine eSIM. Das heißt, du brauchst noch nicht mal physischen Kontakt zu irgendeinem Laden, sondern holst dir eine Kreditkarte, möglichst eine, die nicht auf deinen Namen gebucht ist und lädst da Guthaben drauf. Und dann kannst du mit dieser Kreditkarte eine eSIM bei diesem Anbieter kaufen. Mhm. Dazu gibt es eine App und auf dieser App hast du dann die Möglichkeit, zum Beispiel täglich die IMSI zu ändern. Und damit hat man dann ein wichtiges Merkmal zur Verfolgung von Smartphones, hat man dann ausgeschaltet. Das ist etwas völlig Neues. Diese Entkopplung von Nutzdaten und Authentifizierungsdaten, die bieten mittlerweile auch Apple im Rahmen von iCloud Private Relay, kann man das bekommen für 1 Euro pro Monat, also ab 1 Euro pro Monat. Google bietet das auch.
Ganz kurz, der Dienst, über den du gesprochen hast, der heißt Pretty Good Phone Privacy.
Genau. Den
gibt es aber auch noch nicht in Deutschland.
Nee, das wird es vermutlich in Deutschland auch nicht geben, weil er nämlich etwas verhindert, was aber in Deutschland Pflicht ist.
Ja.
Als Netzbetreiber in Deutschland ist man verpflichtet, diese Beziehung zwischen Kunde und SIM-Karte während der gesamten Vertragsdauer einsehbar aufrechtzuerhalten. Das heißt, man muss eine Datenbank dazu führen. Und
im Zweifel will der Staat quasi bei Gefahr im Verzug oder irgendwelchen Sachen oder auch vielleicht um Leute zu helfen oder zu retten oder so, muss eigentlich jederzeit klar sein, welche SIM-Karte zu welcher Person gehört.
Genau. Und Pretty Good Phone Privacy verhindert das ja gerade. Ne? Du schaltest dann halt täglich eine andere IMSI rein und niemand weiß, wie man dann, falls du damit irgendwelche kriminellen Dinge anstellst.
Ich wollte sagen, das ist natürlich super spannend für Terroristen, Kriminelle und so weiter.
Genau, deswegen ist das auch wichtiges Know-how für Strafverfolger. Mhm. Die werden sich sicherlich an erster Stelle dafür interessieren, wie dieser Dienst funktioniert. Weil natürlich kannst du den jetzt in Deutschland nicht kaufen. Also wenn du das versuchst, dann registriert jetzt das Einkaufs-Backend von dem Anbieter, woher kommt die Anfrage, mit welcher Kreditkarte und dann findet der Kauf einfach nicht statt. Damit kriegst du das auch nicht in die Finger, selbst wenn du jetzt diese App schon installiert hast. Aber prinzipiell kann man sich das woanders kaufen und dann im Roaming-Betrieb in Deutschland auch benutzen, oder?
Das würde auch gehen, also ja, obwohl die...
Funktioniert. Ja,
also
wir haben es auch getestet, ja, okay. Es funktioniert hier.
Okay. Ja.
Wobei das Interessante ist, der Anbieter Invisive, der bietet selber noch nicht mal die eSIMs an, sondern arbeitet zusammen mit einem kanadischen Unternehmen, und die Kanadier kaufen eSIMs weltweit von verschiedenen Anbietern ein. Und was wir im Test bekommen haben, ist zum Beispiel eine eSIM vom polnischen Anbieter Play. Dazu muss man dann halt Roaming-Betrieb einschalten und dann bucht sich das Ding hier in das Netz von O2 ein und dann
Und haben die dann einfach dadurch, dass die so viele eSIMs sozusagen haben, wechseln die einfach die IMSIs zwischen diesen Geräten, dass man oder woher kommt diese Menge an IMSIs oder können die einfach manuell reinwerfen?
Die haben ein gewisses Kontingent
und das wird dann einfach so ein bisschen durchgewürfelt.
Und du siehst auch nie die komplette IMSI, sondern immer nur die letzten vier Zeichen.
Okay.
So dass du nicht weißt, also man könnte, es ist ja jetzt, wenn man ganz tief in die Materie einsteigt und dieses Ding hacken will, um jetzt womöglich irgendwie auf fremde Kosten zu surfen, indem ich mir eine freigeschaltete IMSI klaue, es könnte man sich ja vorstellen, dass sowas jemand versucht, sie wird halt nicht eingeblendet und du kannst es vergessen.
Ja, okay, spannend. Das heißt aber auch für den Standardgebrauch jetzt gerade ist das wahrscheinlich für den Einzelnen noch nicht so spannend, aber es ist total gut, das zu wissen, dass das gibt und zeigt vielleicht auch ein bisschen, was für Methoden es gibt und vielleicht auch in Zukunft wichtiger, attraktiver werden, um sich selber zu schützen.
Was ich noch ergänzen wollte, es gibt ja drei unterschiedliche Dienste, die man mit Pretty Good Phone Privacy bekommen kann, und für $5 bekommt man diese Aufteilung, also Nutzdaten und Authentifizierung werden getrennt. Was man dann nicht bekommt, ist die wechselbare IMSI.
Da muss man ein bisschen mehr zahlen, das ist dann quasi die nächste
Stufe.
Da
muss man zwar mehr zahlen, aber bekommt man halt in Deutschland nicht. Aber den Standarddienst, das Relay, das kann man auch hierzulande für $5 pro Monat bekommen.
Muss dann bloß gucken, dass man, wahrscheinlich amerikanische Kreditkarte auch herbekommt.
Das
geht auch so.
Das geht auch mit einer deutschen Kreditkarte oder mit irgendeiner beliebigen. Und deswegen würde ich auch sagen, dieser Dienst ist für alle, die jetzt VPN-Schutz für ihr Smartphone suchen, ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Ja, super.
Auch wenn man jetzt die eSIM da nicht kaufen kann, es ist trotzdem für alle, die kommerzielle VPNs haben wollen, es ist einen Blick wert. Man kann darüber nicht bestimmen, wo jetzt das VPN-Gateway sitzt. Also viele möchten das ja gerne haben, um Geoblocking zu umgehen, um jetzt HBO-Streams aus den USA zu beziehen oder so. Das geht damit nicht. Aber
wenn es einem um den Security-Aspekt geht, Ja, vielen Dank, Dusan. Ich würde vorschlagen, dann ist das erstmal ein guter Einblick. Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, ins Heft zu gucken, weil da hast du nochmal diese verschiedenen Dienste nochmal beschrieben. Und zu Zero Tier gibt es auch einen relativ ausführenden Artikel, wie man das selber einrichtet. Da kann man das einmal sich genau angucken. Und dann würde ich vorschlagen, sind wir fertig für heute. Ich danke dir.
Bitte gerne.
Dann würde ich jetzt nur zum Schluss noch einmal kurz auf die letzte Sendung eingehen. Und zwar ging es da ja um neue Feature-Phones und Smartphones, die ein bisschen günstiger sind. Und dazu habt ihr uns auch viele Kommentare geschrieben. Zum Beispiel hat uns Coffin of Svinum geschrieben, dass ihn extrem ärgert, dass die Hersteller keine noch kleineren Geräte anbieten, also mit kleineren Displays. Also das höre ich auch immer wieder hier in der Redaktion von vielen Lesern, dass einfach diese ganz kompakten Geräte einfach kaum noch gibt oder dann ja einfach sehr, sehr, sehr eher so schlechte Billiggeräte sind. Und ja, das höre ich auch immer wieder. Ein Nutzer schrieb uns, UH89, dass für ihn Feature-Phones die Akkulaufzeit vor allem, also dass das der Grund ist, sich so ein billiges Feature-Phone zu kaufen, weil die meistens eine lange Akkulaufzeit haben. Genau, und am Ende wollte ich noch sagen, es gab einige Kommentare zur Tonqualität. Den schönsten davon fand ich von Daniel, der schrieb, ein Fachbeitrag eines Computermagazins mit der Tonqualität einer chinesischen Türanlage, Sprechanlage. Ich fand, ganz so schlimm war es nicht, aber tatsächlich hatten wir Tonprobleme. Wir mussten relativ kurzfristig auch mit der virtuellen Situation arbeiten, war nicht im Studio. Und ich denke, das sollte nicht mehr so vorkommen. Da hatten wir einfach ein bisschen für die Folge ist nicht gut gelöst. Also deswegen, die nächsten Folgen werden wieder besser und ich hoffe, fandet ihr die Qualität auch gut. Und wenn ihr irgendwie uns noch irgendwas kommentieren wollt, dann schreibt uns an uplink@ct.de oder kommentiert einfach unter dem YouTube-Video oder unter den Heise Videos, wie es euch gefallen hat und was ihr dazu denkt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche. Da gibt es dann auch, glaube ich, schon wieder ein neues Heft und wieder spannende Themen. Bis dann. Tschüss.